zum ewigen Leben, wenn wir es noch nicht sind. Und dass du unseren Glauben stärkst, wenn wir durch deine Gnade dieses Leben schmecken durften, wenn wir durch deine Gnade dir gehören dürfen. Herr, wir bitten dich darum, gieß deinen Geist aus, dass er dein Wort erhält und klar macht. Amen. Amen. So, ein interessanter Text, oder? Wenn wir all diese Texte jetzt gelesen haben, es ist jetzt schon die 10. Heilung eigentlich, die wir betrachten hier. Wir haben Wunder, um Ereignis um Ereignis hier uns angeschaut und betrachtet, und es ist, man denkt sich, ja, nimmt's gar kein Ende. Ja. Und auf der anderen Seite denkt man sich, okay, was ist das jetzt hier noch, so am Ende, oder? Wenn wir so ein bisschen genauer schauen, im 8. Kapitel hat er sich zeitweise noch doch einiges an Zeit genommen, diese Ereignisse zu beschreiben. Aber jetzt hier so noch 3 kurze Verse am Ende. Es, für manche Ausleger sagen, das ist einfach noch so hinten rangeklatscht, ja. So, ja, das wollte ich auch noch sagen, ja. Nee, ihr Lieben. Was hat es damit auf sich? Das wollen wir versuchen zu entdecken. Dieser Text, den finden wir in den anderen Evangelien nicht. Wie ich euch letztes Mal gesagt habe, bei diesen 2 Blinden, um die es davor ging, der kam in den anderen Evangelien nicht vor. Dieser hier auch nicht. Interessant. Das heißt, Matthäus hat nicht einfach nur bei den anderen irgendwie sozusagen, manche sagen das, ja, hat einfach genommen, bei den anderen abgeschrieben. Also diesen Text definitiv nicht, den finden wir nämlich nie in den anderen Evangelien nicht. Also das heißt, er, aus der ganzen Fülle der Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die man erzählen kann, hat er gesagt, dieses Ereignis, das müssen wir jetzt genauer angucken. Das ist wichtig. Jetzt wollen wir mal sehen, warum das wichtig ist. Von dem Hintergrund, wir haben in Vers 27 etwas sehr Interessantes gesehen, nämlich dass 2 Blinde Jesus nachfolgen und überall ausrufen und in die ganze Welt hinaus posaunen: Erbarme dich unser Sohn Davids. Erbarme dich unser Sohn Davids. Und Jesus reagiert zuerst nicht, aber dann kommen sie ins Haus und Jesus fragt sie nach ihrem Glauben, den sie schon eigentlich bewiesen haben, dadurch, dass sie ihm bis ins Haus sogar gefolgt sind. Und sie bestätigen diesen Glauben, sie bekennen sich zu diesem Glauben und er heilt sie. Dann tut Jesus noch etwas, was uns sehr überrascht hier in Vers 30, dass er ihre Augen nicht nur anrührt und sie geöffnet werden, sondern dass er sie bedroht. Sagt, pass auf, erzählt es nicht weiter. Erzählt es nicht weiter. Er mahnt sie scharf und sagt, behaltet das für euch. Was tun diese 2? Sie gehen anschließend hinaus und machten ihn bekannt, heißt das, in der ganzen Gegend. Traurig, dass 2, die so einen Glauben bewiesen haben eigentlich, dass sie doch dann am Ende meinten, sie wüssten es besser. Und dass sie dem Herrn hier tatsächlich auch ungehorsam waren. Dazu haben wir, das haben wir uns alles betrachtet, das werde ich heute nicht noch einmal aufrollen, aber Vers 31 schaut schon ein bisschen hinaus. Es hat ein bisschen gedauert, oder? Bis sie ihn in der ganzen Gegend bekannt gemacht hat, hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, oder? Haben sie es in 20 Minuten geschafft? Wahrscheinlich nicht. Es hat wahrscheinlich ein paar Tage oder Wochen gebraucht. Ja, Instagram gab es noch nicht, Facebook und all das. Deswegen brauchte das länger zu der damaligen Zeit. Und jetzt in Vers 32, wenn wir diesen Text jetzt hernehmen, macht dieser Vers 32 wieder einen Rückschritt. Sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, die 2 Blinden, die gingen hinaus, die 2 ehemals Blinden, muss man natürlich sagen, und verbreiteten es überall. Aber bevor sie das taten, kommt schon gleich das Nächste. Das heißt nämlich, als sie aber weggingen, so, sie waren noch im Hinausgehen begriffen. Im Prinzip in der Tür haben sie sich begrüßt. Ja. So, hallo, wir waren gerade blind. Ja, wir haben hier einen stummen Menschen, einen stummen Besessenen, wie es eben hier genau heißt. So, sie begegnen sich förmlich, ja. Wir wissen nicht genau, wie das abgelaufen ist. Haben sie draußen gewartet, so wie ihr, ja. Kommt ihr zum Arzt, was macht ihr, was gibt's zuerst? Wartezimmer, gell? So, dass es dann Stück für Stück geht, wenn man dann dran ist, einer nach dem nächsten, zack, zack, zack. So ähnlich kommt es einem hier vor. Der eine ist gerade erst gesund geworden und schon kommt der nächste. Spannend. Viele Details sind uns hier unbekannt, ihr Lieben. Es heißt hier, sie brachten einen stummen Menschen zu ihm. Ja, wer brachte ihn? Keine Ahnung. Waren es zwei, waren es fünf, waren es Juden, waren es Heiden? Keine Ahnung. Also wir wissen gar nichts über diese Leute. Und sehr, sehr viel anderes wissen wir nicht. Wie gesagt, haben sie davor gewartet oder war es just in time? So, passt, gerade ist die Tür offen, gerade angekommen. Wir wissen diese Dinge alle nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Aber was ist wichtig, ihr Lieben? Wo merken wir auf, wenn wir welches Wort lesen? Unserem Text, Vers 32. Siehe. Gell, das kennen wir gut, oder? Mal und mal. Matthäus 1 von seinen Lieblingswörtern. Und siehe. Das heißt, Antennen ausfahren, Achtung. Jetzt müssen wir alle auf Empfang sein. Jetzt kommt das Wichtige. Wir lieben die Dinge, die unwichtig sind und die uns aber so interessieren. Was ist da alles passiert und wie ist das alles abgelaufen? Manchmal verpassen wir das Wichtigste. Siehe, ja was siehe? Siehe, sie brachten einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Ja gut, wirst du sagen, Matthäus, ganz ehrlich, Besessener. Hatten wir das nicht schon? Matthäus, ganz kurz eine Rückblende nur. Matthäus 4, 24. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leiden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene. Seht ihr es? Ja. So haben sie Besessene schon zu ihm gebracht. Ah ja, klar. Und Besessene und Mondsüchtige und alle mögliche. Gelähmte heißt es hier, ja. So. Kapitel 8, Vers 16, schon näher bei uns. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Kapitel 8, 28, gell, das war ein beeindruckendes Ereignis. Erinnert ihr euch noch? Als sie an das jenseitige Ufer gekommen waren, das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene. Und wo kommen die raus? Aus den Gräbern. Das waren Ereignisse, oder? Wie bedeutend erscheint es euch jetzt, dass da halt noch ein Besessener kam? Ja, der war halt stumm, okay. Ja. Und jetzt? Einer von vielen, oder? Einer von vielen scheint uns so. Aber das erste Mal tatsächlich lesen wir hier von einem Besessenen, der stumm war, heißt es hier. Über die anderen haben wir das so noch nicht gelesen. Denkst du, ja, okay, war halt stumm. Ja, und jetzt, was? Okay, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Müssen wir jetzt fragen, was war wirklich besonders an diesem Menschen? Was war sein Zustand eigentlich? Denn dieses Wort, was hier kommt, stumm, das ist interessant. Wisst ihr warum? Weil es unterschiedlich übersetzt wird. Dieses Wort kommt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern an die 10 Mal vielleicht vor, so um die 10 Mal im Neuen Testament, und es wird immer wieder unterschiedlich übersetzt. Wie wird es übersetzt? Es wird zum Beispiel übersetzt in Markus 7, wenn euch diese Stellen jetzt ein bisschen zu viel sind, dann spart euch eure Kraft zum Blättern noch für ein bisschen später auf, wir müssen noch ein bisschen blättern heute. Markus 7, 32, hört einfach nur, hier heißt es nämlich, und sie bringen einen Tauben zu ihm. Oh, das ist das gleiche Wort. Bei uns heißt es stumm. Was ist stumm? Einer, der nicht reden kann. Taub, was ist taub? Einer, der nicht hören kann. Oh, das ist ein bisschen ein Unterschied, ne? Komisch, warum ist einmal die Rede von einem Stummen, einmal von einem Tauben? Und dabei ist das gleiche Wort eigentlich. In Vers 39 genauso, 37, das war so ein Bug bei mir drin. Wisst ihr, was ein Bug ist? Das den Fehler im Programm. Ich habe immer, in meiner ganzen Vorbereitung habe ich dann immer, an mehreren Stellen hatte ich diese Stelle immer 7,39 geschrieben, aber es gibt keinen Vers 39, es gibt nur 37. Ja, Vers 37 heißt es, und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht, macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Jetzt frage ich euch, welches Wort ist hier dieses Wort auf Griechisch, Kophos? Das ist das Wort Taube. Ja? Da gibt es nochmal ein zweites Wort, was wirklich immer stumm heißt, und das wird jetzt hier als zweites noch verwendet. Das heißt, ganz wörtlich übersetzt, nicht redend. Ja? Also, wenn man es ganz wörtlich übersetzen will. Aber dieses andere Wort, Kophos hier, das ist taub. Ja? Interessant. Dann gibt es aber andere Stellen, Lukas 11, Vers 14 zum Beispiel, oder aber jetzt unsere Stelle, die wir jetzt hier haben, wo es dann übersetzt wird, stumm. Ja? Matthäus 11, 22, Matthäus 12, 22, können wir auch noch nachschlagen, da steht es genauso. Und da wird dieses Wort mit was dann in Verbindung gebracht? Weil es gibt ja immer zwei Gegensatzpaare, oder? Taube, was passiert, wenn sie geheilt werden? Die hören wieder. Stumme, die geheilt werden, die reden wieder. So, und je nachdem, mit was es dann verknüpft wird, dann merken wir, okay, macht wenig Sinn zu sagen, und der Taube redete wieder. Ja, okay, passt nicht so ganz, ne? Scheint nicht so ganz zu passen. Also, dieses Wort kann beides bedeuten eigentlich, und ich will sogar vorschlagen eigentlich, in den meisten Fällen handelt es sich um was? Um Taubstummheit. Denn dieses Übel kommt meistens nicht allein. Einer, der nicht hören kann, kann der reden vernünftig? Nein. Stell dir vor, du weißt nicht, wie Flugzeug ausgesprochen wird. Du hast es nie gehört. Kannst du es aussprechen? Schwierig. Schwierig. Also einer, der taub ist, der nicht hört, der kein Gehör hat, der kann auch nicht reden. Und so in den allermeisten Fällen haben wir es hier mit Taubstummheit zu tun. Das ist hart, oder? Könnt ihr euch vorstellen, nicht zu hören? Das ist heavy, oder? Und gleichzeitig aber auch euch nicht mitteilen zu können? Das ist hart. Das ist hart. Es kann sein, dass dieser Taubstumme, dass er Christus gesehen hat, aber hat ein einziges Wort auch nur von ihm gehört. Nein. Hätte er ein einziges Wort ihm sagen können? Auch nicht. Ist krass, oder? Was konnten die Blinden wenigstens noch tun? Sie haben gehört, was er getan hat. Die anderen haben ihn berichtet. Und sie haben gesagt, erbarme dich, unser Sohn Davids. Aber was ist mit dem hier? Er bleibt stumm. Er bleibt stumm. Aber das ist ja nicht das Einzige, ihr Lieben. Habt ihr gesehen, was da noch mit dazu kommt? Hier kommt noch dazu, dass er besessen war. Seht ihr das? Es kann ja einer da sein, der einfach taubstumm ist und fertig. Ja? So, hat kein Gehör mehr, kann nicht reden, aber das heißt ja nicht, dass er besessen ist. Aber dieser hier war besessen. Das heißt, dieser Mensch hier, der war wirklich schlimm dran. Der war wirklich schlimm dran. Jetzt gehen wir schon weiter zu Vers 33. Der eine oder andere wundert sich über das Tempo, in dem wir heute unterwegs sind. Aber Vers 33, der hat es in sich. Schaut mal, wenn wir hier weiterlesen. Es ist wieder Matthäus, sehr, sehr interessant. Er schreibt hier Vers 33, und als der Dämon ausgetrieben war. So, fertig, vollendete Tatsache, oder? Gerade ist er noch reingekommen oder wurde, besser gesagt, eigentlich zu ihm gebracht. Interessant, ja, er konnte nicht mal selber kommen. Er wurde zu Jesus gebracht. Und jetzt, was ist schon? Ist schon fertig. Das ist krass, oder? Kaum ist er da, schon geheilt. Und dieses, wir haben wieder das gleiche Wort hier, was überall verwendet wird. Ich finde es schade, dass unsere Übersetzung das so ein bisschen, ja, mir gefällt es ein bisschen besser, dieses hinausgeworfen. Jesus hat ihn rausgeschmissen. Ja, ich hoffe, dass ihr noch nirgendwo rausgeflogen seid. Aus dem Supermarkt, raus, Hausverbot. Ja, Aber hier heißt es wörtlich, hinausgeworfen. Als der Dämon hinausgeworfen war, Jesus hat ihn hinausgeworfen. Fertig. Das ist interessant. Jesus hat sich, oder Matthäus hat sich bei verschiedenen anderen Gelegenheiten, hat sich Zeit genommen, das zu beschreiben. Ja, oder jetzt bei den Blinden, hat er die Hand auf die Augen gelegt zum Beispiel. All solche Dinge, ja. Lesen wir ja alles nicht. Das heißt, nur vollendete Tatsachen, ist schon fertig. So schnell? So schnell? Warum? Zuerst noch das Ergebnis, und das ist nämlich genauso kurz und knapp, der Stumme redete. Warum macht Matthäus das so? Punkt 1, denke ich, weil es für Christus wirklich kein Problem war. Es war nicht, oh, jetzt kommt aber ein schwerer Fall. Was machen wir jetzt mit dem? Ja? Da muss ich erst mal nachschauen in meinen schlauen Büchern. Was wir da jetzt machen? So ein schwieriger Fall. Nein, es war das Einfachste der Welt, scheint einem. Für Jesus zumindest. Müssen wir einschränken. Für Jesus zumindest. Und das Zweite ist, dass Matthäus genauso wie der Herr nicht die Freude hat, uns die Details auszumalen und unsere Sensationslust zu wecken. Sagen, hoho, guck mal, was da passiert ist. Ja, ist der Dämon dann was. Ja, das ist alles, was wieder die Sensation treiben wird und all diese Dinge, wo mehr den Herrn aus dem Licht rückt, als ihn zu erhöhen. Die Bibel ist das nicht, dieses Sensationslustige. Das füttert nur das Fleisch, das fördert nicht die Sache des Herrn. Aber worauf wird der Fokus hier gelegt? Also sprich, er legt hier einen Fokus, er legt hier einen Schwerpunkt, aber worauf? Und schaut mal, was jetzt hier gesagt wird. Eine doppelte Reaktion, die wir jetzt auf das Ereignis hin haben. Vers 33 in der Mitte, und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Das ist eine krasse Aussage. Das ist eine krasse Aussage, oder? Wie lange ging die Geschichte vom Volk Israel schon? Ein paar tausend Jahre, oder? Niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Und wenn es in Israel nicht gesehen worden ist, wo wurde es dann auch nicht gesehen? Im Rest der Welt. Denn wo offenbart sich Gott? Wo tut Gott seine Zeichen und seine Wunder? Wo ist sein Platz, wo er sich offenbart? In seinem Volk. In der Nation, die er berufen hat aus den Völkern. Dort hat Gott gewirkt. Und deswegen, wenn es in Israel nicht geschehen ist, für die Dame klar, sonst auch nirgendwo. Das heißt, eine absolute Aussage hier, ihr Lieben. Das heißt nicht so, seit 100 Jahren haben wir sowas nicht mehr gesehen. Seit der Zeit von Elia oder seit der Zeit von Mose oder wann immer auch. Nein, noch gar niemals ist so etwas passiert. Das ist interessant, oder? Und da schwingt dann eine Frage sofort mit, weil, oder? Das ist so eine Beobachtung, oder? So eine Feststellung. Ah ja, es hat noch nie passiert. Okay, alles klar. Haben wir es auch mal jetzt erlebt. Schön. Nein, nein, nein. Da schwingt eine Frage mit, ihr Lieben. Lasst uns ein bisschen weiter blättern zu einem ganz, ganz parallelen Ereignis. Matthäus 12. Und das hat seinen Grund, warum das so parallel ist. Gott hat das so geleitet und so geführt, dass das in dem Dienst, der Dienst des Herrn wirklich, er ist wie nach Drehbuch, kann man sagen. Warum? Weil Gott all das zusammenstellt, weil Gott das leitet und weil er etwas mitteilt dadurch. Matthäus 12, Vers 22, ganz kurz, schlagen wir dort auf. Hier heißt es in Vers 22, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht. Oh, merkt ihr? Wieder ganz ähnlich. Wurde ein Besessener zu ihm gebracht, jetzt aber, das ist noch die Steigerung übrigens, blind und stumm. Blind, taubstumm und besessen. Das ist die Höhe. Das ist wirklich die Höhe. Und er heilte ihn so, dass der Stumme redete und sah. Sehr, sehr ähnlich, oder? Und jetzt schaut mal, wie jetzt die Volksmengen reagieren. Und das erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Wir haben uns letztes Mal mit diesem Sohn Davids beschäftigt. Oh, wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Was die zwei Blinden hier schon bekannt haben. Und das Volk, jetzt zuerst hier an diesem Punkt, kommen sie ins Nachdenken und sagen, sag mal, so etwas ist noch niemals vorgekommen. So etwas haben wir noch niemals gesehen. Das ist eine ganz besondere Zeit, die jetzt da ist. Kann es vielleicht sein, dass Gott jetzt seinen Retter geschickt hat? Dass jetzt der gekommen ist, von dem die Propheten geredet haben? Es dämmert ihnen, sie sind kurz davor, das zu begreifen und das zu kapieren, oder? Hier, also in Vers Kapitel 9 ist es noch nicht ganz so weit, dass sie so durch, aber hier in Kapitel 12 sind sie noch näher dran. Sind noch näher dran. Und denkst, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Dann haben sie es. Denkt man als gespannter Leser. Kurz vor dem Ziel. Bevor wir diese Reaktion uns noch genauer angucken, ich habe mich gefragt, ihr Lieben, was ist an diesem Wunder so besonders, dass sie ausgerechnet jetzt sagen, boah, also jetzt müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob nicht der Messias gekommen ist. Warum ausgerechnet dieses Wunder? Ich habe es euch vorgesagt, Besessene wurden schon genug geheilt, oder? Und wer einen Blinden sehen machen kann und einen Lahmen gehen machen kann, kann, dass der einen Taubstummen auch heilen kann, ist so verwunderlich. Wisst ihr, wann ich gedacht hätte, dass es kommen würde? Was denkt ihr? Wann hättet ihr gedacht, dass es kommt? Dass so eine Reaktion kommt? Was wäre für euch das größte Wunder? Von denen, den wir hier gelesen haben. Wir haben eine ganze Reihe von hat Krankheiten geheilt, wie gesagt, Gelähmte, blind, dann diese blutflüssige Frau, die Auferweckung der Tochter von Jairus. Ich hätte gedacht nach der Auferweckung, oder? Totenauferweckung, hey, was gibt's Größeres? Da ist nicht nur das Gehör tot, da ist nicht nur das Auge, da ist alles tot. Ja? Und wenn Jesus da seine Vollmacht beweist und sie einfach durch sein Anrühren aus dem Tod holt, dann hätte ich gesagt, ja, das ist der Beweis schlechthin, oder? Interessant, oder? Aber es kommt nach diesem Ereignis hier. Das hat mich beschäftigt in der Vorbereitung. Ich habe gedacht, warum? Warum genau jetzt hier? Und ich will versuchen, euch das zu zeigen. Ich habe vier Gründe gefunden, warum. Und ich will sie euch vorlegen, dass ihr sie prüft und dass ihr dann imstande seid zu beurteilen, ob dieses Wunder wirklich so besonders ist oder nicht. Weil das hat damit zu tun, ob wir sagen können, Jesus ist der Christus oder nicht. Und das ist die allerwichtigste Frage, die es im Leben gibt. Ist er der Christus oder nicht? Lasst uns einen Punkt nach dem anderen durchgehen. Punkt 1, die Schwere von dem Fall. Ich habe schon kurz gesagt, dass es keine leichte Sache für ihn war. Aber nochmal, hier kommen drei schwere Dinge zusammen. Taub, stumm und besessen. Das heißt, dieser Mann, der war komplett isoliert. Er hat keine Informationen von außen bekommen. Kein Evangelium, nichts ist an ihn herangekommen. Der Teufel durch diesen Dämon hat ihn abgeschnitten von der Welt. Wisst ihr, dieses Wort, Kophos, was ich euch vorgesagt habe, das kommt von einem anderen griechischen Wort, Kopto. Wisst ihr, was Kopto heißt? Kopto, das macht ihr vielleicht nachher, wenn ihr euch vorgenommen habt, zu grillen. Was macht ihr da? Nehmt euch Holz, pack. Abschlagen, abhauen, abschneiden. Das ist, was mit einem Taubstummen ist. Er ist abgeschnitten von der Welt. Er ist isoliert. Wisst ihr, der Aussätzige, er war isoliert, oder? Er war kultisch unrein. Er durfte nicht mehr dabei sein. Diese blutflüssige Frau genauso, war unrein. Sie durfte eigentlich nicht dort sein. Sie waren abgeschnitten. Aber dieser hier, wisst ihr, die konnten wenigstens die Aussätzigen untereinander reden. Oder die Unreinen halt, die dann hat sie wenigstens untereinander. Oder sie konnten einander etwas zurufen über die Distanz oder was auch immer. Aber dieser hier, er war lebendig tot. Ein schlimmer Zustand. Und dennoch wird er augenblicklich geheilt. Sofort. Wisst ihr, könnt ihr das euch vorstellen? Die ganzen Volksmengen, die jetzt das hier beobachten, die waren nicht in dem Haus. Das ist unmöglich. Ihr wisst, dass die Häuser begrenzt waren. Gell, bei dem Gelähmten, wo die den durchs Dach durchgelassen haben. Ja, warum haben sie ihn durch das Dach gelassen? Weil da kein Platz mehr war im Haus. Ja? Es war voll, es war brechend voll. So, und hier, die Volksmengen, ein Großteil der Volksmengen, die waren draußen. Aber wisst ihr, was die beobachtet haben? Da geht ein hoffnungsloser, verlorener Fall, geht da rein und Eine Minute später kommt er wieder raus. Und was tut er? Er redet. Aber das ist noch einmal eine andere Kategorie als die zwei Blinden, die herauskommen und sehen. Wie viel musst du lernen, um zu sehen? Nichts, oder? Die Kinder kommen auf die Welt und sehen. Wie lange braucht es, bis die Kinder sprechen können? Das braucht Jahre. Das braucht Jahre. Versteht ihr? Und selbst wenn ein Tauber auf einen Schlag sein Gehör zurückbekommt, was muss er dann tun? Mühsam die Sprache lernen. Mühsam neu. Buch, Mikrofon, ja. So, jedes einzelne Detail muss er neu lernen. Nicht aber dieser. Auf einen Schlag hat er den ganzen Sprachwortschatz wieder da. Was ist das für ein Eingriff? Was ist das für ein Wunder vom Herrn hier, oder? Das ist bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. Der zweite Grund. Nicht nur die Schwere der Krankheit an sich. Vom alttestamentlichen Hintergrund, wenn wir durch das Alte Testament durchblättern, sehen wir da verschiedenste Heilungen, Wundertaten und all diese Dinge. Zu zwei Zeiten ganz besonders. Mose und Elia. Ja, alles gut. Genauso, ich habe ihr gefragt. Mose und Elia, diese zwei Zeiten. Viele, viele Zeichen und Wunder. Und wie gesagt, was ist für uns so das Größte? Totenauferstehung. Jetzt lass uns mal durchgehen durchs Alte Testament. Finden wir das Tote auferstehen im Alten Testament? Oh, an mehreren Stellen. Ja? Und das wussten die Juden zu der damaligen Zeit natürlich auch. Tote wurden auferweckt. Elia, Elisa, mindestens drei Fälle habe ich gefunden, wo Tote auferweckt wurden im Alten Testament. Aber von einem taubstummen Besessenen lesen wir nicht einmal im Alten Testament von so einem Fall. Geschweige denn, dass so eine geheilt worden wäre. Interessant, oder? Die Stellen, wo von Toten Auferweckung ist oder dass Aussätzige geheilt worden sind, auch das lesen wir zum Beispiel, ja. Nicht oft, es waren wirklich Ausnahmen, aber es kam vor. Aber von so einem Fall lesen wir es nicht. Das heißt, vom alttestamentlichen Hintergrund, es war klar, Gott weckt Tote auf, das tut er, ja. Aber so ein Fall, das ist nicht bekannt, dass so etwas je geschehen wäre. Jetzt der dritte Grund, die Unmöglichkeit der Heilung von diesem Taubstummen. Warum die Unmöglichkeit? Wenn ihr mal mit mir zurückblättert, ganz vorne ins Gesetz, als Mose von Gott berufen wird, zweite Buch Mose, schlagt mir das mal auf, zweite Buch Mose ist eine hochspannende Stelle. Zweite Buch Mose, Kapitel 4. Hier wird Mose von Gott berufen, gesagt, du bist mein Retter, führe das Volk Israel aus der Sklaverei des Bösen in das verheißene Land. Vorbild für Jesus Christus. Und hier ist Mose natürlich sofort begeistert von dieser Berufung. Jawohl, Herr, endlich. Ich habe schon gewartet die ganze Zeit, 80 Jahre schon gewartet. Nein, nein. Oder wie lange es auch immer gewesen sein mag. Hier lesen wir jetzt in Vers 10, was Mose reagiert, wie er antwortet. 2. Mose 4, Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Gott, das hilft nichts. Ich bin auf den Mund gefallen. Ich kann nicht reden. Ich kann das. Wie willst du ein Volk führen, wenn du nicht reden kannst, oder? Ah, es ist schwierig. Und jetzt hier, Vers 11. Dieser Vers. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Habt ihr das gelesen? Was heißt es hier in dem Text? Was macht Gott? Merkt ihr das? Er macht, wir würden sagen, er macht hörend und er macht sehend, oder? Das steht da gar nicht. Was macht Gott? Er macht stumm. und er macht blind. So, er kann auch sehend machen, ja? Er macht stumm und macht sehend. Das heißt, wenn einer blind ist, wer hat's gemacht? So, wenn man diesen Text hier nimmt. Gott. So. Oh. So, das war im Denken der Juden war das drin. Okay? Wenn einer blind ist, wenn einer taub ist, wenn einer stumm ist, du kannst nichts machen. Warum? Das hat Gott gemacht und allein Gott kann es aufheben. Punkt. Krass, oder? Das ist eine Stelle, wo genau diese zwei Punkte zusammenkommen. Seht ihr das? Blind und taubstumm. Blind und taubstumm. Diese zwei. Hören, reden und sehen. Also hören, reden, das verknüpft im Prinzip, deswegen sage ich zwei Dinge. Und das wird, diese Stelle ist im Gesetz verankert und dieses war jedem Juden im Fleisch und Blut. Okay? Das war klar. Wenn, also über andere Dinge wird das so nicht geschrieben. Über das Tote auferstehen oder Gelähmte oder, nein, ausgerechnet über Blindheit und über Taubstummheit. Wird gesagt, das ist der Herr, der das macht und der es aber auch wieder wegnimmt. Das ist krass, oder? Deswegen war das verankert im Denken, das war fest in Fleisch und Blut bei den Juden. Einer, der stumm ist oder einer, der blind ist, hey, da brauchst du nichts machen, das ist Gott. Oder denkst du, dass du irgendwas gegen Gott ausrichten kannst? Das ist wie ein Fatalismus. Gott hat es bestimmt, also kannst du nichts machen. Fertig, aus, vorbei. Hoffnungsloser Fall. Deswegen habe ich gesagt, die Unmöglichkeit seiner Heilung. Es stand für sie fest, hey, so einen kannst du nicht heilen, weil Gott selbst hat das gemacht. Interessant, oder? Die einzige Frage, die sich da nur noch stellt, ist die, welche? Wer ist schuld? Johannes 9. Schlag mir mal kurz Johannes 9 auf. Ich will, dass ihr versteht, wie das Denken zu der damaligen Zeit war. Wie das beurteilt worden ist. Johannes 9, Vers 2. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? So, okay. Dass der so von Gott bestraft worden ist, kann nur eine Ursache haben, Sünde. Jetzt nur die Frage, wer war es? Jesus, waren es seine Eltern? Ich meine, der ist blind geboren, sorry. Kann ja schwer gewesen sein, oder? Aber es ist ja eigentlich unfair, wenn seine Eltern gesündigt haben, warum ist er dann blind geboren? So, wer hat gesündigt? Jesus, jetzt mal, wir haben hier ein Problem. Ist klar, wir wissen, Gott ist der blind macht, also er hat ihn bestraft. Aber wer ist schuld? Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass so einer, der entweder blind oder taubstumm ist, geheilt wird. Was ist dann aber eigentlich für jeden Juden klar? Wer kann das allein getan haben? Gott. Denn es heißt ja hier, wer macht taub, wer macht taub, wer macht stumm, wer macht blind und wer macht wieder sehend? Gott! Nur Gott kann das tun. Deswegen, wenn wir jetzt in Johannes 9 weitergehen, wisst ihr, was dann kommt? Guck mal, Johannes 9, Vers 29 oder, ja, Vers 28 vielleicht. Könnten eigentlich die ganze Begebenheit lesen, die passt da wie die Faust aufs Auge hinein, weil es genau um dieses Thema geht. Dieser Blindgeborene wird geheilt von Jesus und dann wird er zur Rede gestellt. Die Pharisäer denken sich, ja, was ist hier los? Ja? Für sie ist das größte Problem, ist am Sabbat passiert. Ja, so, also, dann ist er sofort schon raus. Ja, da kann Jesus gar nicht der Messias sein, wenn er am Sabbat geheilt hat. Aber sie verhören ihn. Und dann fragen sie hier, komm, wir lesen Vers 26. Und sie sprachen wieder zu ihm, da fragen sie es schon das zweite Mal, was hat er getan? Wie öffnete er deine Augen? Er beantwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. So merken, ja, die haben keinen richtigen Plan, was überhaupt stattfindet, was da passiert. Und drehen sich im Kreis. Und er sagt, aber ich habe es euch doch schon alles gesagt. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, schaut mal, das ist ein blinder Bettler. Ein Bettler. Wie viel Ahnung hat der von Theologie? Wie viel hat er vom Alten Testament verstanden? Wie viele Verse kannte er auswendig? Nichts, gar nichts. Aber eins hat er verstanden, eins wusste er. Vers 30, der Mensch antwortete und sprach zu ihm, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Jetzt hört man, von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blinden geöffnet hätte. Heiß, oder? Das wusste er. Das wusste er. Und eigentlich jeder Jude muss das eigentlich wissen. Dieser Vers, den wir in 2. Mose gelesen haben, auf dieser Grundlage bildet sich das auf. Und deswegen war es so klar, wenn jemand, und das haben wir jetzt, deswegen kommen diese zwei Dinge auch so hintereinander. Was tut Jesus zuerst? Er heilt zwei Blinde und sofort danach kommt ein Taubstummer und er wird auch geheilt. Ist uns klar, warum jetzt ausgerechnet das Volk sagt, so etwas ist noch niemals geschehen. Könnte das der Messias sein? Und das Letzte, der letzte Grund, warum das hier so besonders ist, ist, weil hier die Propheten erfüllt werden. Ich habe euch das letzte Mal, wo es darum ging, dass die Augen der Blinden geöffnet werden, habe ich euch schon versucht zu zeigen, dass insbesondere der Prophet Jesaja mal um mal gesagt wird, wenn der König kommt und wenn das Reich anbricht, was wird dann passieren? Blinde werden sehen. Und was sagt er noch dazu? Er sagt nicht nur von Blinden, die sehen werden, sondern das, was er an einigen Stellen mit hinzufügt, Jesaja Kapitel 8, 29, auch da habe ich immer 28, 19, 29, 18, so ein Dreher drin, 29, Vers 18 ist es aber. Hier heißt es, an jenem Tag werden die Tauben, nicht die fliegen, ja, nochmals, das hatten wir schon letztes Mal die Stelle, nur Wiederholung, aber jetzt sehen wir, was hier, die Tauben werden die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Welche zwei Dinge werden hier zusammengebracht? Sehen und hören und reden. Die Tauben, die wieder hören. 5 Kapitel weiter, das ist jetzt nur die Wiederholung, aber ich will, dass ihr seht, was wir letztes Mal vielleicht noch nicht gesehen haben, was wir letztes Mal noch nicht zusammengebracht haben. 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann sind noch weitere Dinge hier genannt. Der Lahme wird springen wie der Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Findet ihr das interessant, oder? So, die Propheten haben gesagt, diese Dinge, Blinde sehen, Taube hören, Stumme reden. Das heißt, was geschieht hier zusätzlich zu all dem, was wir bis jetzt gesehen haben? Jesus erfüllt die Schrift. Ihr wisst doch, dass das Matthäus 1 sein Hauptthemen ist. Damit erfüllt würde, was geschrieben ist durch den Propheten Jesaja, der geredet hat. So, 4 Gründe, ihr Lieben. 4 Gründe, oder? Ist das genug, um uns zu überzeugen, dass das absolut außergewöhnlich ist, was hier geschieht? Ich hoffe. In den Augen der damaligen Zuschauer war es größer als eine Totenauferweckung. War es größer. Was ist jetzt aber interessant, wenn wir nochmal im Buch Jesaja bleiben, ein bisschen weiter blättern. Jetzt geht es nämlich darum, jetzt wollen wir ein bisschen genauer nochmal hinschauen, wie reagieren jetzt, darum geht es nämlich, ihr Lieben, wie reagiert man jetzt auf diese massive Beweislage? Das ist die alles entscheidende Frage. Wir kommen zum Finale, zum Höhepunkt, okay? Nachdem wir das alles gesehen haben, Vollmachtsbeweis um Vollmachtsbeweis, Sturm ist wieder ruhig, die Toten stehen auf, die Blutflüssigen werden geheilt auf einen Schlag. Wenn wir das alles gesehen haben, dann ist die entscheidende Frage, wie reagieren wir darauf? Was machen wir damit? Was machen wir damit? Jetzt aber, ja, wird es tragisch. Es wird tragisch. Schaut mal, wenn wir, auch das prophezeit schon Jesaja. Schaut mal, Jesaja 42, Vers 14. Ich will ein paar Verse euch hier draus vorlesen. Und das zeigt uns, was jetzt hier passiert. Das gibt uns ein bisschen von dem Hintergrund, von dem Geschehen, was hier vor sich geht. Und das ist dramatisch, ihr Lieben. Vers 14. Seit ewigen Zeiten, sagt Gott, habe ich geschwiegen. War still, habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende will ich nun stöhnen, schnauben, nach Luft schnappen zugleich. Ich will Berge und Hügel ausdörren und all ihr Kraut vertrocknen lassen. Und ich will Ströme zu Inseln machen und Teiche trockenlegen. Das heißt, die ganze Welt wird umgewälzt. Also zumindest in einem geistlichen Bild hier auch gesprochen. Was wird nämlich passieren? Schaut mal. Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Was wird er tun? Er wird blinden Augenlicht schenken. Schaut mal hier. Es weichen zurück. Es werden völlig zuschanden alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Schaut jetzt mal her. Hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. So die taub waren, will ich sagen, die taub waren, die blind waren, heißt jetzt, schaut mal her. Schaut mal her. Diese zwei, die erst Blinde waren, dieser Taubstumme, der reingekommen ist zu Jesus und geheilt worden ist, jetzt schaut euch an. Ich will sagen, zu ihnen wurde das gesagt. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Und taub, wenn nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie Meschulam, das ist ein Titel für Israel, und blind wie der Knecht des Herrn? Hammerhart, oder? Da kommen zwei Blinde rein und sie werden sehend. Da kommt ein Taubstummer, der wird wieder redend, hörend, redend. Aber wer schläft? Wer ist geistlich blind? Wer ist geistlich taub? Sein Volk Israel. Hammerhart, oder? Auf der einen Seite denkt man, sie sind so nah dran hier. Und man hat vielleicht die Hoffnung, oh doch, sie werden bestimmt bald durchdringen. Aber ihr Lieben, es wird nicht geschehen. Wenn wir weitergehen und weitergehen, wisst ihr, was wir lesen werden? Matthäus 13, eine kleine Vorschau. So, ja, Trailer. In anderthalb Jahren sind wir dort. Mal gucken, ob es klappt. Matthäus 13, Vers 10. Wisst ihr, dass Jesus anfängt, in Gleichnissen zu ihnen zu reden? Wir denken immer, dass sie es besser verstehen können, ne? Matthäus 13, Vers 10. Und die Jünger traten zu ihm hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Herr Jesus, du hast irgendwie deine Taktik geändert, ja? Bergpredigt, all die Sachen, ja? War eigentlich irgendwie ziemlich klar, aber jetzt auf einmal Geschichten. Würde dich wundern, wenn ich euch so Geschichten jetzt auf einmal erzählen würde, anstatt das Wort auszulegen? Irgendwie ist es anders als vorher. So. Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, übrigens ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Schaut aber jetzt, was gesagt wird. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen, hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Mit Ohren haben sie schwer gehört, sie sind taubstumm. Und haben ihre Augen geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie geöffnet sind. Eure Ohren, dass sie hören. Da wird sich das zuspitzen, ihr Lieben. Da kommen wir an einen Punkt, wo Jesus sagt, es wird weggenommen. Bis jetzt, es wird gepredigt, es wird klargemacht, aber dann wird das Wort weggenommen. Weil sie sehend nicht sehen, weil sie hörend nicht hören. Weil sie so eine klare, so eine übermäßig deutliche Offenbarung haben, dass die Blinden es kapieren, dass die Blinden sagen, du bist der Sohn Davids. Dass die Taubstummen es rufen und bekennen. Aber das Volk dringt nicht durch. Naja, ihr Lieben, das ist halt das normale gemeine Fußvolk, oder? Was kann man vom gemeinen Fußvolk erwarten, oder? Die sind noch alle ein bisschen beschränkt im Denken, oder? So, wenn man mit dem Alltag beschäftigt, ja. Der 0815-Bürger, was will man von ihm erwarten, oder? Dass er es nicht kapiert, dass jetzt der Heiland da ist. Was ist dann aber mit denen? Übrigens, das sagen die Pharisäer, das sagen wir so, Johannes 7, Vers 49. Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Ja, natürlich, sie kennen das Gesetz nicht. Natürlich können sie das nicht beurteilen, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Sie haben keine Ahnung. Übrigens, Johannes 9 zeigt ein bisschen besser, wer Ahnung hat und wer nicht. Aber was wird jetzt die Elite tun? Was werden die tun? Römer 2 drückt so schön aus. Das muss ich doch kurz lesen. Ich habe es mir eigentlich nicht als Lesestelle aufgeschrieben, aber es Römer 2, Vers 17. Wenn du dich aber, und das trifft jetzt auf die Elite zu, auf die Denker, auf die unterrichtet sind, schaut, wenn du dich aber ein Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen, also das heißt den Willen Gottes, kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein. Ah, ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. So, mit denen haben wir es jetzt zu tun. Zu welchem Schluss werden sie kommen? Die werden es kapieren, oder? Das ist der nächste Schock, ihr Lieben. Zurück, Matthäus 9. Ich habe so ein cooles Lesezeichen. Nehmen wir gleich in Matthäus 9. Sehr empfehlenswert. Vers 34. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Hammerhart, oder? Durch welche Kraft macht Jesus das? Es ist interessant, oder? Was stellen Sie nicht in Frage? Wo zweifeln Sie nicht daran? Haben Sie gesagt, nö, Jesus hat das Wunder gar nicht getan. Der Blinde ist immer noch blind, der Taube ist immer noch taub, war alles fake. Nee, oder? Sie sagen, das ist wie Apostelgeschichte 4, Vers 16, da ist auch ein großes Wunder geschehen und da kommen sie zusammen und dann sagen sie, ah, was machen wir jetzt, wir haben echt ein Problem hier. So Apostelgeschichte, doch, das lesen wir auch, seid mir nicht böse. Das beschreibt es so gut, was hier vor sich geht, weil die haben sich nicht verändert in diesen paar Jahren, es waren gar keine paar Jahre vielleicht, ja, egal. Apostelgeschichte 4, Vers 16, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, es ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Ja, wir können, sorry, das ist so offensichtlich, das kann man nicht leugnen. Ja? Also was machen? Was tun? Wenn wir die Tatsache nicht bezweifeln können, was können wir nur noch anzweifeln? Die Quelle, wo es herkommt. Die Quelle, wo es herkommt. Sagen, ja, 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 da ist schon ein großes Wunder passiert. Aber wisst ihr, wie das passiert ist? Und wer das gemacht hat? Das hat nicht Gott gemacht, das hat der Teufel gemacht. Wow. Wow. Hammerhart. Hammerhart. Ihr Stolz, ihre Machtgier, ihre Geldsucht lässt nicht zu, dass sie Jesus als den Messias anerkennen können. Denn dann müsste sich viel verändern in ihrem Leben und sie müssten sich unter ihn demütigen. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Ich will so sagen, es ist nicht, was nicht sein darf, oder? Versteht ihr den Satz? Wenn irgendetwas in unserem Denken nie sein darf, dann ist es halt auch nicht so. Fertig. Ausgeschlossen. Kann einfach nicht sein. Weil ihr Herz so böse ist, weil ihr Herz verwurzelt ist in diesen Dingen, weil sie auf Profit aus sind, weil sie auf Macht aus sind, weil sie auf Anerkennung aus sind. Daher bleibt ihnen, sie stehen hier mit dem Rücken zur Wand, ihr Lieben. Sie haben keine andere Erklärung mehr und haben nur noch eine Ausflucht, nur noch einen Ausweg zu sagen, das hat der Teufel höchstpersönlich gewirkt. Jesus hat einen Bund mit dem Teufel geschlossen, damit er solche Wunder wirken kann. Er ist, so habe ich meinen Titel, er ist nicht der Sohn Davids, er ist ein Sohn des Teufels. Sagen Sie. Hammerhart, oder? Hammerhart. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Sagen das viele über Jesus? Sagen viele über ihn, dass er ein Irrlehrer ist, dass er ein Falscher ist, dass man ihm nicht glauben sollte? Gibt es viele davon? Gibt's, oder? Aber gibt es einen Unterschied zu denen hier? Wir müssen uns im Klaren sein, was für ein Ausmaß an Offenbarung sie hatten. Sie hat das ganze Gesetz und hatten hier jetzt vor die Nase gesetzt bekommen. Beweis um Beweis um Beweis. Es war außer Frage. Es gab keinen Zweifel mehr. Und trotzdem entschließen sie sich und sagen, und trotzdem werden wir dich bekämpfen, bis du am Kreuz hängst. Das ist hart. Und da begeben sie sich auf sehr, sehr gefährliches Eis. Ist interessant, Jesus sagt an dieser Stelle nichts dazu. Er wird aber etwas dazu sagen, nämlich in dieser Stelle, die wir angeguckt haben, ganz kurz, Matthäus 12, Abvers 22, wo sie den gleichen Vorwurf ihm noch einmal machen. Und dann wird Jesus sie entlarven. Was redet ihr da für einen Blödsinn? Der Teufel treibt den Teufel aus, ehrlich? Und dann geht es um dieses ganze spannende Thema, was uns immer beschäftigt, die unvergebbare Sünde. Ja? Das hat damit zu tun, ihr Lieben. Sie begeben sich auf sehr dünnes Eis. Denn sie tun was? Sie haben alle Offenbarungen, alles, was es an Offenbarung gibt, gesehen, bezeugt und erklären trotzdem Christus zum Todfeind und versuchen ihn mit allen Mitteln zu bekämpfen und ans Kreuz zu bringen. Wieder jedes bessere Wissen. Möge der Herr jeden vor so einer Blindheit bewahren. Vor so einer Blindheit. Ich habe ein interessantes Beispiel, das uns auch ein Stück weit abschrecken soll noch. In der Gemeindebibellese sind wir jetzt im vierten Buch Mose. Wisst ihr, was da für eine Stelle vorkommt? So eine interessante Stelle. 4. Mose 22. Da geht es auch um einen, der Feind des Volkes Israel ist. Und ist der Biliam. Kennt ihr die Geschichte von Biliam, von dem Esel? Heiß, oder? Ich werde die ganze Geschichte jetzt nicht lesen, weil es einfach viel zu lang dauert. Aber wisst ihr, was hier passiert? In Vers 21... Ich steig mal so mittendrin ein, kurz. Biliam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und ging mit den Obersten von Moab. So, wozu ging er? Er wurde gerufen, das Volk Israel zu verfluchen. Da brannte der Zorn Gottes, dass er ging, und ein Engel stellte sich auf den Weg, um ihm entgegenzutreten. Er aber ritt auf seine Eselin, und seine Diener waren bei ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn. Krass, oder? Die Eselin sah den Engel des Herrn. Wer sah ihn nicht? Wer ist blind? Wer sieht? Biliam ist blind. Der Esel sieht. Dreimal heißt es, und die Eselin sah den Engel des Herrn. Biliam sieht es nicht. Wisst ihr, was der Herr am Ende noch tut? Wer redet am Ende auch noch? Der Esel. Der Esel ist eigentlich derjenige, der eigentlich nicht sieht, der eigentlich sozusagen blind ist. Der Esel ist der stumm ist. Aber hier haben wir einen, und der ist eigentlich, er redet mit Gott im Traum, in der Erscheinung. Gott redet mit ihm. Du denkst, er ist so nah dran. Später sagt er hier in Vers 15, Kapitel 24, Vers 15, und er begann seinen Spruch und sprach, es spricht Biliam, der Sohn Beors, es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Aber die Realität ist, er ist so nah dran und er ist doch blind. Und er hat alle Erkenntnis und hat alles alle Offenbarung über dieses Volk, wisst ihr, er spricht hier über den Messias in all seinen Weissagungen. Er kündigt Jesus an. Was hat er bekommen? Aber wisst ihr, was er macht? Er macht es sich zum größten Ziel, dieses Volk Israel trotzdem zu Fall zu bringen. Indem er dann Balak dann eben helfen wird, hier eine Falle für die Söhne Israel hinzustellen. Ein warnendes Beispiel, ihr Lieben. Ein warnendes Beispiel. Drei Punkte, die ich euch zum Abschluss mitgeben will. Ein Fazit. Drei Punkte. Punkt 1. Jesus ist zu 100% der Retter dieser Welt, ihr Lieben. Wer von all den selbsternannten Messiasen und Heilsbringern auf dieser Welt kann annähernd nur einen Beweis, ein Beweismaterial bringen, wie es Jesus gebracht hat. Indem er alles erfüllt, was die Schriften sagen, indem er 100% dem entspricht, was über ihn gesagt worden ist. Wen gibt es, der sich mit Jesus vergleichen könnte? Nur annähernd. Ihr Lieben, wenn ihr irgendjemanden als Heilsbringer sehen wollt, bitte nie einen Menschen, aber umso gewisser unseren Herrn Jesus. Zweifelt nicht an ihn. Seid euch gewiss eures Glaubens. Ihr habt die besten Gründe, an Christus festzuhalten. Komme, was wolle jetzt noch in dieser Welt. Das ist das Erste, was wir begreifen und verstehen sollen. Das Zweite ist für die, die wissen, Jesus ist der Messias. Die sagen, ach ja, also es ist tatsächlich noch niemals sowas geschehen im Volk Israel. Es ist auch auf der Welt niemals sowas geschehen. Also Jesus ist bestimmt der Retter. Aber die trotzdem nicht durchdringen. Die trotzdem stehen bleiben und sagen, irgendwas, dann müsste ich mich verändern. Wenn ich es eingestehe. Wenn ich es zugebe. Lasst uns nicht wie das Volk Israel blind sein und stumm bleiben. Buße tun und Jesus nachfolgen. Nicht wie das Volk, immer wieder mal mitlaufen, oberflächlich dabei und dann irgendwann mal tschüss. Und sondern wie diese zwei Blinden zu sagen, erbarme dich meiner, Sohn David. Sie folgten. Erinnert euch? Am Ende, die zwei waren es, die ihm nachfolgten. Als Drittes. Wer all diese Offenbarung hat und trotzdem Jesus versucht mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, zu bekämpfen, klein zu machen, zu verspotten, nochmal zu kreuzigen sozusagen, der begibt sich auf sehr, sehr gefährliches Fundament. Lasst uns von diesen nicht sein, sondern von denen, die glauben zum Heil, die überzeugt sind. Es ist so wichtig, wie wir zu Christus stehen. Es wird sich alles nur an dieser Frage entscheiden. Es wird sich nicht entscheiden, wie treu warst du, wie zuverlässig warst du, wie rein ist dein Lebenswandel. Deine Frage ist nur, was hältst du von Jesus? Wer ist er für dich? Ist er für dich ein Sohn des Teufels oder ist er für dich der Sohn Davids, der Sohn Gottes, der König aller Könige? Darum geht es. Lasst uns beten.